Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Lesung steht in Psalm 23. Psalm 23. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar. Wir erheben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf dem Thron der Macht sitzt. Danke, dass du heute derselbe bist, wie schon immer. Danke, dass dein Erbarmen auch in unsere tiefsten Nöte hineinreicht. Und so gedenken wir an unsere Kranken und bitten dich um geistliches Wachstum, bitten dich um Vermehrung deiner Ehre in unserem Leben, dass dein Wille an uns sichtbar wird. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zu Teil 16 unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief zum Thema Sanierung unmöglich und lesen und hören dazu Kolosser 3, die Verse 9 bis 11. Kolosser 3, die Verse 9 bis 10, 11, 9 bis 11. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Die Rede ist natürlich von der Gemeinde, von denen, die zu Jesus gehören, für die gilt das. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. An den vergangenen Sonntagen haben wir gehört von dem, was zu unserem neuen Leben mit Jesus nicht passt. Zum Beispiel Zorn und Lüge. Heute und an den nächsten Sonntagen hören wir von dem, was das neue Leben mit Jesus ausmacht. Das ist also eine Vertiefung dessen, was wir vor einigen Sonntagen schon gehört haben. Nämlich, dass wir den alten Menschen aus- und den neuen Menschen angezogen haben. Eins ist dabei ganz wichtig, nicht nur die alten Werke sind abgelegt, der alte Mensch ist abgelegt mit seinen Werken. Und das ist ein Grundunterschied zwischen der Botschaft der Bibel und den Religionen. In den Religionen versucht man, den alten Menschen zu sanieren, aufzupeppen, ihn mit guten Werken zu schmücken und zu dekorieren, sein Verhalten zu kultivieren und insgesamt sein Wesen zu verbessern. Die Bibel aber sagt über den alten Menschen, der Kerl taugt komplett nichts. Das ist zunächst eine harte Botschaft, die sagt mir, dein Ich, das ist so von Grund auf böse und verdorben, da ist nichts zu retten. Da gibt's nur eins, Totalabriss, ab in die Tonne damit und Neuaufbau, kompletter Neuaufbau. Und liebe Geschwister, das symbolisiert ja auch die Taufe durch Untertauchen. Der alte Mensch, das alte Wesen, bleibt im Taufbecken ersoffen zurück. Und der neue Mensch in Jesus Christus, ein neuer, steigt aus dem Taufwasser heraus. Wir sehen, christlicher Glaube ist von seinem Anfang an radikal. Radikal heißt an die Wurzel gehend. Der alte Mensch muss mit seinen Wurzeln restlos ausgerissen werden. Alles andere ist nur christliche Kosmetik, aber kein neues Leben in Jesus. Und deshalb ist es so katastrophal, wenn heute in der Verkündigung, etwa auch im Buch von Rick Warren, Leben mit Vision, das vor Jahren und Jahrzehnten viel Verbreitung in christlichen Gemeinden gefunden hat, wenn da nicht mehr klar zwischen wiedergeborenen und nicht wiedergeborenen Menschen unterschieden wird. Als könne einer, der keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat, der sein altes Leben nicht ausgezogen hat, auch irgendwie ein neues Leben mit Jesus führen. Nein, liebe Geschwister, wo keine echte Umkehr, kein echtes Ausziehen des alten Lebens stattgefunden hat, da ist ein neues Leben mit Jesus auch nicht wirklich möglich. Solche fehlenden Unterscheidungen sind keine kleinen Schönheitsfehler. Liebe Geschwister, da fehlt das Fundament. Das ist, wie wenn ich versuche, ein Pferd zu satteln, nicht etwa am falschen Ende, sondern ich habe überhaupt kein Pferd. Wo kein wiedergeborenes Gotteskind ist, da ist auch niemand, den man für ein neues Leben mit Jesus satteln könnte. Es ist eine verhängnisvolle Irreführung, Menschen, die keine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, die nicht mit aller Konsequenz den alten Menschen ab und den neuen angelegt haben, ein Leben mit christlicher Vision vermitteln zu wollen. Die mögen alle möglichen Visionen haben, die sie erreichen können, aber eben keine wirklich christliche. Denn wo Christus nicht ist, da ist auch kein echtes christliches Leben. Das sind allenfalls krampfhafte Versuche, ein christliches Leben nachzuahmen. Aber ohne persönliche Beziehung zu Jesus und damit auch ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind alle derartigen Versuche zum Scheitern verurteilt. Ich vergleiche das mal mit dem berühmten Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds. Da sind mehr oder weniger berühmte Leute in Wachs nachgebildet. Und es gibt da Nachbildungen, die sind vielleicht so gut getroffen, dass sie vom Original fast nicht mehr unterschieden werden können. Da mag man vorbeigehen und denken, der steht da wirklich da, echt und leibhaftig. Aber es ist, auch wenn eine verblüffende Ähnlichkeit besteht, kein einziger echter und lebendiger Mensch unter diesen Wachsfiguren. Mancher Mensch schafft es, mit guten Vorsätzen, hohen ethischen Maßstäben und einer ordentlichen Portion Selbstdisziplin ein sehr anständiges und menschlich vorbildliches Leben zu führen. Aber es bleibt, auch wenn es noch so christlich aussieht, immer noch derselbe alte menschliche Krampf. Warum ist das so? Vor Gott zählt nur, was seine Quelle in ihm hat. Vor Gott zählt nur Leben in Christus und nicht aus unserem eigenen Wollen, weil Gott uns zur Beziehung mit sich berufen hat. Das ist ein Kernpunkt, den leider extrem viele Menschen, auch extrem viele sogenannten und möchte gern Christen, nicht begriffen haben. Die Sünde für irgendwelche moralischen Verfehlungen halten. Nein, Sünde ist ein Leben ohne Gott. Und deshalb zählt als neues Leben nicht irgendein verbessertes, aufgepepptes, altes Leben, sondern ein Leben aus ihm. Und deshalb, ich muss diesen Satz nochmal wiederholen, auch ein noch so diszipliniertes, mitmenschliches, vorbildliches Leben, das vielleicht noch so christlich aussieht, ohne Jesus bleibt es nur menschlicher Krampf. Und deshalb muss jedes echte christliche Leben mit einem ganz klaren Herrschaftswechsel beginnen. Mein altes Ich unter der Herrschaft Satans muss abtreten und Jesus muss auf den Thron meines Lebens. Mein altes Ich mit all seinen Vorstellungen, Wünschen, Plänen muss völlig in den Tod gegeben werden. Echtes christliches Leben ist ohne Demut unmöglich. Und echte Demut, ihr Lieben, ist vor allem die Selbstdemütigung vor Gott. Ich stimme Gottes Urteil über meinem Leben zu und das heißt, nichts nütze. Paulus sagt, ich habe alles für Kot erachtet. Auf der Kanzel sollte man ja das Wort, das mit SCH beginnt, besser nicht verwenden. Aber genau darum geht's. Mein ganzes Leben, es sei noch so edel, hilfreich und gut, ist Fäkalie, um Christi willen. Diese Fäkalie kann ich mit den schönsten Perlen und Edelsteinen schmücken. Ich kann ihr ein goldenes Halsband mit Brillanten verziert umlegen. Ich kann es mit dem teuersten Parfum besprühen. Es bleibt doch ein stinkender Haufen. Wir denken wieder ans Wachsfigurenkabinett. Die mögen noch so edel gekleidet etc. sein, es sind tote Figuren. Es fehlt das Leben. Und zwar auch in einem Leben ohne klare Hinwendung zu Jesus. Dann fehlt Jesus, dann fehlt das Leben. Und dann ist alles vor Gott nichts wert. Ganz egal, wie gut es auch aussehen mag. Und wie viel fromme christliche Anstriche man demselben verpasst hat. Ja, aber jetzt kommt ein ganz häufiger Einwand. Habe ich oft in meinem Leben als Prediger gehört. Was ist mit denen, die sowieso schon Minderwertigkeitsgefühle haben, die sich eh nichts zutrauen, die müssen wir doch aufrichten, die müssen wir doch ermutigen, denen müssen wir doch was zutrauen. Und die drücken wir doch mit so einer Botschaft erst wieder richtig rein in den Dreck. Heute sind ja alle, vor allem Christen, Ermutiger. Da ist was Richtiges dran. Und liebe Geschwister, auch mir ist es wichtig, Menschen zu ermutigen. Gerade in dieser oft so trostlosen Zeit brauchen Menschen wenig mehr als wirklich umfassende, echte, aufrichtende Ermutigung. Aber in der richtigen Reihenfolge. Erst kommt der Zerbruch und dann kommt die Ermutigung, der Aufbau des Neuen. Aber eben nicht umgekehrt. Wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen, sonst bauen wir den alten Menschen, den sündigen Menschen wieder auf und nicht den neuen. Im Grunde errichten wir dann das Gesetz wieder. Wir erfordern von einem Menschen, der es gar nicht kann ohne den Heiligen Geist, das Einhalten beispielsweise der Gebote Gottes, das Führen eines vorbildlichen christlichen Lebens, dem aber alle Voraussetzungen fehlen. Anders gesagt, wir erwarten von einem Ackergaul, dass er beim Galopprennen gewinnt. Kann er nicht. Also wir dürfen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen. Sonst kommt kein neues Leben mit Jesus dabei raus, sondern die Fortsetzung eines gottlosen Lebens, dem man ein christliches Mäntelchen umgehängt hat. Wir denken nochmal ans Wachsfigurenkabinett. Und ehrlich gesagt, liebe Geschwister, ich bin von Jahr zu Jahr mehr entsetzt, was in sogenannten christlichen Gemeinden geschieht, auch in frommen. Und das ist nur möglich, weil vielfach, ich möchte im Blick auf die letzten Jahre fast sagen, bis auf wenige Ausnahmen, vor allem fromme Mäntelchen umgehängt wurden und kein wirklicher Neuanfang mit Jesus stattgefunden hat. Sonst wäre das Verhalten, das heute zuhauf in christlichen Gemeinden zu beobachten ist, schlechterdings nicht möglich. Deshalb, liebe Geschwister, der alte Mensch gehört mit Jesus ans Kreuz. An dem gibt's nichts aufzupeppen. Da hilft kein noch so edles Tuning. Der muss weg. Und dann ziehen wir den neuen Menschen an. Und wer ist das denn, dieser neue Mensch? Römer 13, Vers 14 sagt, Gottes Wort gibt uns die Antwort, zieht den Herrn Jesus Christus an. Und Galater 3, 27 bestätigt es nochmal, denn welche von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Christen gehen mit der Wiedergeburt nicht auf im Nirvana, wie sich das wohl die Buddhisten und etliche Esoteriker vorstellen. Nein, Christus gehen in Jesus auf. Ich denke, es hilft, wenn wir uns bildlich vorstellen wie eine Ritterrüstung, in die der Ritter zum Kampf hineinschlüpft. aber eben nicht nur als eine äußere Hülle, nein, auch unser Denken und Wollen hat Christus angezogen, wenn wir wirklich zu ihm gehören. Auch unser Denken und Wollen wird von ihm geleitet. Und deshalb kann Paulus sagen, nun lebe nicht ich, Christus lebt in mir. Jesus und ich, wir zwei, werden eins. Und erst wo das geschehen ist, da hat echtes christliches Leben begonnen. Und dann sind alle Minderwertigkeitsgefühle unbegründet. Jetzt würde ich mit meinen Minderwertigkeitsgefühlen geradezu Christus in mir geringschätzen. Jetzt darf die Ermutigung kommen. Jetzt dürfen wir in Jesus ein gesundes geistliches Selbstbewusstsein haben. Nicht im Blick auf uns selber, nicht so, dass wir uns selbst auf die fromme Schulter klopfen, denn alles, was wir sind und haben wir in Jesus. Aber in Jesus darf ich mutig, zuversichtlich, getrost vorangehen in einem gesunden christlichen Selbstbewusstsein, wir könnten besser sagen, in einem gesunden christlichen Christusbewusstsein. Ihr Lieben, so wird der neue Mensch erneuert. Und da sagt die Bibel, ist nötig. Dieser neue Mensch, den ihr angezogen habt, ist einer, der ständig erneuert wird, fortlaufend, Partizip Präsens. Das ist eine Handlung, die noch fortlaufend bis in die Gegenwart hinein geschieht. Und wir merken es ja auch täglich. Es ist unser Leben, seitdem wir zum Glauben gekommen sind, ja noch nicht alles neu. Sehr viel in unserem Leben leider ist zuerst nochmal beim Alten geblieben. Und sonst hätte Paulus ja auch diesen Brief an die Kolosser, das sind ja Christen, im Wesentlichen gar nicht schreiben müssen mit all diesen Mahnungen. Ich will das Problem mal an einem Bild deutlich machen. Einer meiner Brüder hatte einen großen Hund, ziemliches Kalb, einen Mastino Napoletano. Der war, wenn mein Bruder zu Hause war, üblicherweise mit ihm im Zimmer. Das Zimmer war nicht groß, mein Bruder hat außerdem geraucht. Eines Tages ist er mitsamt Hund ausgezogen. Aber der Geruch war noch da. Der Geruch vom Hund und der Geruch vom Rauch. Und da hat alles Lüften überraschend wenig genützt. Und so ist es auch mit unserem alten Leben. Auch wenn wir unser altes Leben komplett rausgeworfen haben. Seine Gerüche sind noch da. Auch wenn Jesus eingezogen ist, dann braucht es Zeit, bis die alten Gerüche Zug um Zug von den neuen Gerüchen verdrängt werden. Ja, wir dürfen es wissen, der neue Mensch in Jesus ist da, als wir unser Leben in seine Hände gelegt haben. Aber der muss erst noch Fuß fassen in all den verschiedenen Lebensbereichen nach und nach. Er hat noch nicht all unsere Gedanken durchdrungen, noch nicht alle unsere Gefühle erneuert. Er hat noch nicht alle Gerüche des alten Lebens verdrängt. Dazu müssen die neuen Gerüche rein. Mir ist dann aufgefallen, nachdem mein Bruder nicht nur ausgezogen war, sondern neues Leben in diesem Raum stattgefunden hat, dann überlagert das Neue auch die Gerüche des alten Zug um Zug. Aber es kann dauern. Ein Beispiel morgens in der Küche, wenn wir Kaffee oder Tee machen, da ziehen angenehme Düfte durchs Haus. Und liebe Geschwister, so sollen die Wohlgerüche eines neuen Lebens mit Jesus unsere Familien und unsere Gemeinden durchziehen und den alten Mief eines sündigen Lebens verdrängen. Und wir haben dafür die Zusage Gottes. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Ganz wichtig, der in euch angefangen hat, nicht wir, er macht's. Der wird es vollenden. Und je weiter wir auf diesem Weg sind, umso stärker tritt dann das Bild Gottes in uns hervor. Eine steile Aussage, nicht wahr, liebe Geschwister? Stimmt das wirklich? Je weiter wir auf diesem Weg sind, den neuen Menschen angezogen haben, der ständig erneuert wird, umso stärker tritt das Bild Gottes in uns hervor. Kann das Bild Gottes, kann das Bild Jesu in den Gotteskindern immer deutlicher sichtbar werden? Ist es nicht eine allzu kühne Behauptung, eine Überforderung? Nein, sagt Gottes Wort hier in Vers 10, wer den neuen Menschen angezogen hat, der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Jetzt könnte jemand ganz spitzfindig einwenden, ja, aber da ist doch von der Erkenntnis die Rede. Stimmt. Aber ich weise immer wieder darauf hin, erkennen ist in der Bibel nicht wie bei uns in unserem Sprachgebrauch ein theoretischer Vorgang. Erkennen ist in der Bibel ganz praktisch mich öffnen für den anderen, mich einlassen auf ein Leben mit ihm eins werden. Und dann ist hier ja noch die Rede vom Ebenbild, der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Und das heißt, in dem Maß, in dem wir uns auf Jesus einlassen, in dem wir mit ihm eins werden, mit dem, der uns erschaffen hat, in eben demselben Maß nimmt sein Bild in uns Gestalt an. So wie wir Johannes 3,30 lesen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der alte Mensch verschwindet hoffentlich immer mehr, auch wenn er immer noch in Resten da bleibt. Und der neue Mensch, Jesus Christus, nimmt immer mehr zu. So soll es sein in einem Leben echter Jesus-Nachfolge. So kann es sein, durch ihn. Und ihr Lieben, zu diesem Wunder, ein neuer Mensch in Jesus zu werden, ist jeder berufen. Da sagt Vers 11, da ist nicht Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Barbar oder Sküte, Knecht oder Freier, alle und in allen Christus. Alle, die zu ihm kommen, die mit ihm anfangen, die sich auf ihn einlassen, werden ohne Unterschied in Christus erneuert zu seinem Ebenbild. Deshalb hat zum Beispiel auch Rassismus in der Gemeinde Jesu keinen Platz. Jeder Mensch, gleich welcher Rasse oder Hautfarbe, gleich welcher völkischen Herkunft, hat vor Gott den gleichen Wert. Das heißt nicht, dass man überall in allen Ländern dieser Welt alle Rassen durcheinandermengen muss. Das wäre eine falsche Schlussfolgerung, die nicht biblisch wäre. Aber auch wenn man vielleicht sagt, die Menschen sollen schwerpunktmäßig in den Ländern bleiben, in denen sie geboren wurden, wo sie auch hingehören, hat das nichts mit Rassismus und Ablehnung anderer Menschen zu tun und Abwertung. Nein, jeder Mensch, gleich welcher Rasse oder Hautfarbe, ist gleichwertig vor Gott, ist berufen zu einem neuen Leben mit Jesus. Rassismus hat in der Gemeinde Jesu wesensmäßig überhaupt keinen Platz. Dieser neue Mensch ist nun kein Wunschbild, das wir selbst verwirklichen müssten. Daran würden wir gründlich scheitern. Dieser neue Mensch ist eine in Christus geschenkte und im Glauben ergriffene Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit hat nun allerdings bei uns nicht Passivität zur Folge, sondern Aktivität. Nicht, weil wir uns das sowieso nur von Gott schenken lassen, kann ich selbst nichts dazu tun. So mögen manche denken, ist doch Geschenk. Dann sitze ich bequem in meinem frommen Sesselchen und lass mich von Gott bedienen. Nein, sondern weil es Gottes Geschenk ist, deshalb ist es ein heiliges Geschehen, das in mir eingesetzt hat. Das ist meiner ganzen Hingabe würdig. Und das ist der gleiche Gedanke wie im Philipperbrief. Schafft mit Furcht und Zittern. Das nimmt uns ganz in die Pflicht. Schafft mit Furcht und Zittern, dass ihr selig werdet. Und jetzt kommt die Begründung, denn Gott ist's, der in euch wirkt. Der heilige, lebendige Gott wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Dass wir diese neuen Menschen sind, das bleibt eine tägliche Herausforderung auch an uns. Denn dieser neue Mensch gewinnt nicht Gestalt, wenn wir einfach weiterleben wie bisher. Wer einfach tatenlos in seinem frommen Sesselchen sitzen bleibt, in dem gewinnt der neue Mensch nicht Gestalt. Das Wort Gottes, gerade auch diese ganzen Verse, zeigen sehr deutlich, was zu diesem neuen Menschen passt und was nicht. Und das sind schon stramme Herausforderungen. Mancher duckt sich da weg. So hatten wir vor mittlerweile schon 30 Jahren sind's her in unserer damaligen Gemeinde einen Mann, der hatte einen Herzinfarkt erlitten. In der Folge war er auch bei einer christlichen Psychotherapeutin. Die hat ihm allen Ernstes empfohlen, nicht die Paulusbriefe zu lesen. Unter anderem eben auch nicht Kolosser 3. Warum? Weil sie meinte, dass die Paulusbriefe mit ihren strammen Herausforderungen sein schwaches Herz und seine angegriffene Seele noch mehr belasten würde. Ich habe ihn dann gefragt, diesen Bruder, hilft Ihnen dieser Ratschlag denn? Die Antwort war für mich wenig überraschend. Sie lautete, dreimal durfte raten, sie lautete natürlich nein. Denn dieser Mensch war ehrlich und wahrhaftig. Und solche Menschen können sich selbst schwer in die Tasche lügen. Der weiß doch von den Herausforderungen der Jesus-Nachfolge, ob er jetzt die Paulusbriefe liest oder nicht. Ein halbwegs ehrlicher und wahrhaftiger Mensch kann doch nicht Teile der Bibel beiseite schieben und sagen, diese Herausforderungen sind einem neuen Leben, mache ich die Ohren zu, will ich gar nicht hören. Petersilienbüschel rein. Die belasten mich nur, weg damit. Nein, liebe Geschwister, ein halbwegs ehrlicher und wahrhaftiger Mensch weiß, dass er sich damit schon in der Auflehnung und Empörung gegen seinen Herrn befinden würde. Der Weg dieser Therapeutin war ein total falscher Weg. Wir können doch Gott nicht ernst nehmen wollen und gleichzeitig sein Wort relativieren und auf die Seite schieben. Außerdem hatte sie einen total falschen Ansatz. Sie hat die Grundregeln des Lebens mit Jesus überhaupt nicht begriffen. Sie lebte wie ganz erschreckend viele Menschen. Das zeigt diese Empfehlung, die sie gegeben hat, immer noch unter dem Gesetz und nicht unter der Gnade. Sie konnte diese Empfehlung, diese total falsche Empfehlung, nur deshalb geben, weil sie das neue Leben in Jesus immer noch als Gesetz verstanden hat. Und nicht etwas, das uns in Gnade in Jesus geschenkt ist und das nicht wir selber mit unserer Kraft vollbringen müssen, sondern das Jesus in uns vollbringt. Dass das Joch Jesu nicht deshalb leicht ist, weil es nicht verbindlich wäre und wir es nach Belieben verdrängen könnten, sondern das Joch Jesu ist leicht, weil er mitträgt. Und deshalb sagt er ja, es ist mein Joch, nicht nur weil er es uns auflädt, sondern weil er mitträgt. Wir tragen in seiner Kraft. Ja, genau genommen, trägt er uns mitsamt diesem Joch. Und liebe Geschwister, jetzt wird es nochmal ganz ernst, ganz happig, ganz persönlich. Ganz persönlich. Und seelsorgerlich ganz wichtig. Auch für mich selber. Wenn mich ein Joch drückt, und das erleben wir gelegentlich, ich erlebe es öfters, als mir lieb ist, wenn mich ein Joch drückt, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass ich es wieder selber trage. Ich weiß, dass das sehr provokativ klingt und wahrscheinlich wiederhole ich mich, aber das ist dann auch wichtig. Denn wir alle, und da schließe ich mich ganz mit ein, tappen regelmäßig, wahrscheinlich fast täglich in diese Falle, dass wir unser Joch immer noch ganz oder in Teilen selber tragen. Aber der neue Mensch, Jesus in mir, das heißt doch, ich lasse Jesus tragen. Ja, das müssen wir immer wieder neu lernen und durchbuchstabieren bei jeder neuen Herausforderung. Nicht selber tragen. Wie es an anderer Stelle heißt, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dein Joch genauso. Lad's ihm auf, es ist sein Joch. Da hängen auch mit runter. Das ist schon richtig. Dieses Joch geht nicht an uns vorbei. Wir denken nochmal an Philipper. Schafft mit Furcht und Zittern. Gott ist der, in euch wirkt beides. Wir stecken schon selber mit unter diesem Joch drunter. Aber wir müssen es nicht tragen. Wir brauchen den Weg quasi nur mitzugehen. Tragen tut er. Deshalb nochmal, liebe Geschwister, wenn ich merke, dass mich etwas belastet, dass mir etwas Sorge macht, dass mich etwas niederdrückt, dann wird mir klar, du lädst dir hier selber wieder eine Verantwortung auf, die du nicht tragen musst. Wirf die Last auf den Herrn. Und es ist so wichtig, gerade in diesen Tagen, die so viel Düsteres, so viel Ungewisses, so viel wirklich Belastendes mit sich bringen. So vieles, was den, der mit offenen Augen durchs Leben geht, durchaus ängsten kann. Gerade da ist es wichtig, dass wir da zwar durchaus aufmerksam hinschauen, mitdenken, das Unsere tun, aber dass wir dann eben auch in Jesus ganz zur Ruhe kommen und ihm sagen, Herr Jesus, ich habe jetzt das Meine getan. Als Ehemann für meine Frau, als Vater für meine Kinder, als Pastor für meine Gemeinde. Aber ich weiß, dass das, was ich tun kann, erbärmlich wenig ist. Ich durchschaue so viele Zusammenhänge nicht wirklich. Ich sehe nicht, was die Zukunft bringt, vor allem nicht im Detail und nicht so, dass ich mich wirklich gut darauf vorbereiten könnte. Denn wir sehen, wo heute überall totale Willkür herrscht. Und auf Willkür kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Das ist das Wesen der Willkür. Dass es nicht planbar, nicht vorhersehbar, nicht berechenbar ist. Aber ich muss es auch gar nicht, denn ich weiß, du bist bei mir. Und liebe Geschwister, das wirklich zu verinnerlichen, das von Situation zu Situation im Herzen und auch in der Tat im täglichen Leben umzusetzen, das ist nicht eine Entscheidung des Augenblicks, das ist ein Weg, das ist ein lebenslanges Lernen mit Jesus. Selbst Hudson Taylor, der schon als junger Mann ganz entschieden mit Jesus gelebt hat, der einen klaren und nahezu kompromisslosen Weg mit Jesus gegangen ist, der unglaubliche Führungen und Gebetserhörungen erlebt hat. Es lohnt sich, sich mal mit seiner Biografie zu beschäftigen, wer das noch nicht getan hat. Für mich war das einer der wichtigsten geistlichen Impulse neben der Heiligen Schrift, nach der Heiligen Schrift. Dieses Glaubensleben des Hudson Taylor und wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und so will er ja auch in unserem Leben wirken. Auch für diesen Glaubensmann war dieser Weg, von dem wir hier reden, lang. Nicht selber zu tragen, Jesus tragen zu lassen. Den neuen Menschen angezogen zu haben, in der Kraftrüstung Gottes zu leben. Hudson Taylor berichtet, wie die Missionsarbeit in China wuchs und es war dann wahrscheinlich schon etliche Jahre nach Beginn dieser Arbeit, dass eine größere Zahl von Brüdern und Schwestern zum Dienst nach China ausgereist war. Hudson Taylor war selbst noch zurück in England und plötzlich, als er an diese vielen Brüder und Schwestern denkt, die jetzt nach China ausgewandert sind, plötzlich überfällt ihn eine große Sorge. Er sagt sich, wir sind ja ein reines Glaubenswerk. Wir leben ganz von Spenden. Und wir rühren für diese Spenden nicht die Werbetrommel, wie die meisten anderen Missionswerke das tun. Was, wenn plötzlich die Spender nicht mehr in nötigem Maße, die Spenden nicht mehr in nötigem Maße fließen? Wenn meine Mitarbeiter nicht mehr genug zum Leben haben, wie kann ich dieser großen Verantwortung für all diese Männer und Frauen, die da jetzt nach China ausgewandert sind, ausgereist sind, um dort missionarisch tätig zu sein, wie kann ich dieser großen Verantwortung gerecht werden? Die Last dieser Verantwortung hat ihn richtig niedergedrückt. Und so ging er eine ganze Weile von diesen Sorgen getrieben und niedergedrückt an der Küste Englands auf und nieder. Aber dann, liebe Geschwister, mit einem Mal ging es ihm auf. Ich habe doch diese Menschen gar nicht berufen. Ich habe sie doch gar nicht ausgesandt aufs Missionsfeld. Ich bin damit doch auch gar nicht für sie verantwortlich, denn der himmlische Vater hat sie berufen und ausgesandt. Und der wird für sie sorgen, so wie er auch für mich gesorgt hat, bis auf diesen Tag. Und in diesem Wissen wurde sein Herz ruhig und getrost. Liebe Geschwister, wir sehen, was im Herzen des Hudson Taylor passiert ist. Übrigens so, wie wir es ganz oft auch in den Psalmen lesen. Er hat auf einmal begriffen, die Last, die mich niederdrückt, das ist doch gar nicht meine. Das ist doch die Last des himmlischen Vaters. Und er hat sie ihm zugeworfen, hat sie Jesus aufgeladen. Und liebe Geschwister und liebe Gäste, so soll auch unser Herz ganz zur Ruhe kommen, Frieden finden in Jesus. Und in seiner Einladung Matthäus 11 kommt: Her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das wünsche ich, liebe Geschwister, dass wir in diesem Wissen, in diesem Ermutigtsein, in diesem Getröstetsein, in diesem Gestärktsein auch in die neue Woche, in die vor uns liegende Zeit hineingehen, indem wir vor unserem Herrn Jesus stehen und ihm sagen können: Herr Jesus, egal was vor mir liegt, egal was mich heute bedrängt, sei es beruflich, familiär, in der Beziehung, Ehe oder auch sonst alles Mögliche, gesundheitlich, du hast die Antwort, du hast die Lösung und du hast den Weg durch all diese Fragen hindurch. Ja, vielmehr noch, du bist die Antwort, du bist die Lösung, du bist der Weg in Person. Und deshalb darf ich mich mit allem, was mich umtreibt, einfach in deine Arme fallen lassen. Das wünsche ich uns allen, dass uns das jeden Tag mehr und besser gelingt, uns in die Arme Jesu fallen zu lassen, in diesem neuen Leben mit Jesus. Amen. Wir beten und ich bitte euch dazu, euch zu erheben. Ja, treuer himmlischer Gott und Vater, lieber heilend Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns zu diesem neuen Leben nicht nur berufen hast, sondern dass du selber es bist, der dieses neue Leben in uns geschaffen hat und der es auch vollendet, der es immer mehr Realität werden lässt im Alltag unseres Lebens, im Alltag unserer Gemeinde, unserer Gemeinden überhaupt, da wo wirklich Menschen sind, die dir von Herzen nachfolgen, die wirklich ganz dich meinen. Und dass wir das wissen dürfen bei all unseren eigenen Fehlern und Schwächen. Ja, wir schauen auf uns, sind immer wieder vielleicht verzagt, dass unser eigenes geistliches Leben nicht so aussieht, wie du dir es wirklich vorgestellt hast, dass da noch erschreckend viel Kleinglaube immer wieder da ist. Und wir erkennen diesen Kleinglauben am allerbesten gerade an unserem heutigen Thema, wo uns die Lasten selber wieder drücken, wo uns das Joch schwer zu sein scheint. Das ist reiner Kleinglaube, dass wir selber wieder tragen und nicht wirklich ganz auf dich vertrauen, nicht wirklich alles und ganz auf dich geworfen haben. Seien es nur die kleinen oder auch die ganz großen Dinge unseres Lebens. Lass uns das immer mehr lernen. Und wir danken dir, Herr, dass du auch da ein großer, ein barmherziger, ein gnädiger Gott bist, dass du diesem Kleinglauben immer wieder auch mit gnädigen Augen der väterlichen Liebe anschaust und gerne vergibst. Dass wir aber eben diesen Kleinglauben auch nicht entschuldigen, sondern dass wir ihn wirklich schonungslos als das wahrnehmen, was er ist. Und auch dich darum bitten, wie dieser Vater in der Bibel: Herr, ich glaube, hilf meinem Kleinglauben, meinem Unglauben. Und dass wir im Aufsehen auf dich auch in allen Herausforderungen und Nöten dieser Zeit immer getroster werden. Das dürfen wir nun auch wissen im Blick auf unsere Gemeinde, dass du sie von allen Seiten umgibst, gegen alle Angriffe schützt, sie weiter zum Segen gebrauchst. Dürfen dich bitten für all die Geschwister, die zu Hause sind, alle Kranken, Niedergeschlagenen, Müden, die deine Kraft und deinen Trost besonders brauchen. Wir loben und preisen dich, dass du mit uns, dass du uns voraus in diese neue Woche gehst. Amen.
Wir wollen uns noch zum Vater unser erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.